Mein Name ist Wolfgang Urmetzer, ich bin Facharzt für Anästhesie mit der Zusatzbezeichnung Akupunktur und Naturheilverfahren und traditionelle chinesische Medizin.
Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich.
Haben Sie eine Maske dabei? Bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben im Seniorenheim.
Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle Pandemie.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Was war für Sie persönlich der Grund, warum Sie sich in der Corona-Zeit gegen die Maßnahmen gestellt haben?
Ich bin Facharzt für Anästhesie mit den Zusatzbezeichnungen Naturheilverfahren, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Und als Facharzt für Anästhesie habe ich natürlich jeden Tag mit dem Thema Atmung und Kohlendioxidrückatmung zu tun gehabt in der Klinik. Und mir war von vornherein klar, auch aufgrund der Erlebnisse in der Klinik mit zum Teil kollabierenden Kolleginnen und Kollegen durch die Rückatmung unter der Maske, dass die Maske ein gesundheitliches Risiko darstellt. Und auch im Jahr 2020, zum Beginn der Pandemie, gab es keinerlei Evidenz, dass die Masken in irgendeiner Form vor einer viralen Erkrankung schützen können. Das war der wesentliche Gesichtspunkt für mich, warum ich dann damals den Entschluss getroffen habe, mich als Unterstützer der MWGFD, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, und der Ärzte für Aufklärung auf die Unterstützerliste stellen zu lassen und hilfesuchenden Mitmenschen bezüglich eines Maskenattestes zu helfen.
Nun wurde ja auch bei Ihnen, so wie bei vielen Ihrer Ärztekolleginnen und Kollegen, eine Razzia durchgeführt. Was macht das mit einem Arzt, der ja eigentlich nur seinem hippokratischen Eid folgt und reinen Gewissens ist?
Das sorgt natürlich zunächst mal für viel Unverständnis, aber in der damaligen Situation war es halt so, dass man in gewisser Weise vielleicht schon ein bisschen darauf vorbereitet war, weil wir ja gesehen haben, dass im Rahmen der politischen Maßnahmen und unserer Einstellung gegen diese politischen Maßnahmen mit so etwas zu rechnen war. Und so war das in meinem Fall auch. Wir hatten schon im Wesentlichen die Akten mit Maskenattesten, also von Patienten, die nur wegen der Maskenatteste gekommen sind, schon für eine solche Situation bereitgestellt. Waren aber dennoch überrascht, dass es dann doch zu einem relativ späten Zeitpunkt doch zu dieser Razzia gekommen ist. Mhm. Ja, natürlich macht es, in dem Moment ist man schockiert. Man weiß nicht, wie man sich zu verhalten hat, weil man im Leben ja noch nie mit der Justiz in Berührung gekommen ist und auch nicht mit Staatsanwalt oder Kriminalpolizei. Ja, und das ist schon ein traumatisierendes Erlebnis für jeden, denke ich, der so etwas mitgemacht hat.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie geht man damit um? Wie fühlt man sich in dem Moment erstens? Wie geht man in weiterer Form damit um? Und ist das nicht auch Grund dafür, dass man ein bisschen das Vertrauen in den Staat verliert?
Natürlich ist es ein massiver Eingriff in Vertrauen, ja, oder in dieses Urvertrauen eines Rechtsstaates, ja, den gibt es möglicherweise heute auch nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen, weil doch eben sehr viel von außen in das Leben der Menschen eingegriffen wird. Ja. Wie geht man damit um? Natürlich, im Moment ist das ein Riesenschock. Ja, das führt natürlich auch dazu, dass man sicher einige schlaflose Nächte hat, bis man einigermaßen mit dieser Situation zurande kommt. Dann weiß man, dass irgendetwas bevorsteht, dass Untersuchungen durchgeführt werden, dass ermittelt wird, dass man damit zu rechnen hat, dass es zu einem Strafverfahren kommt. Das sind alles sehr belastende Situationen und kosten natürlich auch immens viel Energie. Nicht nur mich persönlich als Arzt, sondern natürlich auch meine Frau, die Angehörigen von Kolleginnen und Kollegen, die das alles mitgemacht haben.
Wie ist es Ihrer Frau damit gegangen? War die anwesend
während dieser natürlich. Meine Frau arbeitet in der Praxis mit. Sie war selbstverständlich anwesend. Wir wurden separiert, wir durften nicht miteinander reden. Ich hatte zwar die Möglichkeit, noch meinen Anwalt anzurufen und mit ihm darüber zu sprechen, aber der ist sehr weit weg in Böbrach im Bayerischen Wald. Der hatte keine Möglichkeit, vor Ort zu sein, sodass wir beide mit der Situation alleine zurechtkommen mussten.
Und was hat Ihnen dann die Kraft gegeben, mit all dem irgendwie zurechtzukommen oder das Ganze zu verarbeiten?
Erstens sind wir beide sehr bodenständige und mit Mutter Erde verbundene Menschen. Dann arbeiten wir sehr viel im meditativen Bereich. Das sind alles Dinge, die uns natürlich auch im Verlauf des Prozesses geholfen haben, das alles durchzustehen.
Herr Dr. Urmetzer, würden Sie heute in dem Wissen um die Konsequenzen, die Sie erwarten müssten, wieder so handeln?
Natürlich würde ich so handeln, weil ich als Facharzt für Anästhesie gehandelt habe, mit dem Wissen um die Rückatmung von Kohlendioxid, mit dem Wissen um mögliche gesundheitliche Schäden, die sich durch das Maskentragen ergeben, zumal es ja keine Evidenz dafür gibt, dass sie irgendeinen Einfluss auf den Pandemieverlauf hatten. Das ist mittlerweile auch eindeutig belegt, aber es gab damals genügend klinische Studien, die das auch belegt haben. Und von daher gab es überhaupt keinen Sinn im medizinischen Sinne für diese Masken, sondern es war von vornherein relativ klar, dass es sich hier um politische Maßnahmen handelt. Ich würde selbstverständlich heute wieder so handeln, aber ich würde auch versuchen, die Menschen, die um Hilfe suchen, mehr in die Eigenverantwortung zu nehmen. Ja, viele Menschen haben damals haben das sehr auf die leichte Schulter genommen, so nach dem Motto, da gibt es Ärztinnen und Ärzte, die sind bereit, Maskenatteste auszustellen. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und die werden uns auch sicher helfen. Das ist schon richtig, aber es ist in solchen Belangen, wenn sowas nochmal kommen sollte, in Zukunft sicherlich auch wichtig, mehr in die Eigenverantwortung zu gehen.
Und haben auch Ihre Patienten irgendwelche Konsequenzen zu spüren bekommen? Sind auch die verfolgt worden?
Nein, von den Patienten ist keiner verfolgt worden. Aber ich habe natürlich massive Einbrüche in der Praxis erleben müssen. Ich hatte schon im Vorfeld der Durchsuchung einen großen Artikel in einer Zeitschrift veröffentlicht zu dem Thema Masken, in dem ich die Problematik sehr deutlich angesprochen habe, auch darauf hingewiesen habe, dass es keinerlei Evidenz gibt, dass die Masken gesundheitliche Probleme verursachen können durch die Rückatmung, durch eine Verkeimung, gerade bei Kindern, durch die Handhabung der Masken, die ja in den meisten Fällen von der Hygiene her völlig unmöglich war. Und viele Patienten haben dann einfach gesagt, dass sie mit so einem Arzt nichts mehr zu tun haben wollen. Ich wurde auch von Patientinnen oder Patienten als Corona-Leugner beschimpft. Das sind alles Situationen, die natürlich alles andere als schön waren. Aber wir haben versucht, weiter unseren Weg zu gehen und auf unserer Linie zu bleiben bis heute.
Und ich denke mir, das ist auch eine Chance, dass vielleicht aufgrund dessen, vielleicht verliert man die ein oder anderen Patienten, aber dafür kommen andere, die das sehr zu schätzen wissen, dass man eine solche Haltung vertritt.
Das ist natürlich auch der Fall. Ich habe auch jetzt im Rahmen des Verfahrens sehr viele positive Feedbacks bekommen aus der ganzen Bundesrepublik, zum Teil E-Mails oder auch Briefe, in denen mir die Menschen, auch fremde Menschen, die überhaupt nicht bei mir in der Praxis waren, die von mir keinen Maskenattest bekommen haben, die sich bei mir für den Mut und meine Gradlinigkeit bedankt haben.
Das ist doch sehr schön.
Ja, das ist wunderschön, klar.
Jetzt die nächste Frage zu Ihrem Prozess. Ihr Prozess vor dem Landgericht, der dauerte ja nahezu ein Jahr. Es sind 30 Verhandlungstage geworden. Glauben Sie, dass man hier an Ihnen, also auch an Ihnen, wie an vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, ein abschreckendes Exempel statuieren wollte?
Natürlich will man das. Man will in der Zukunft, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was geplant ist, wenn man sich den WHO-Pandemievertrag anschaut und was da im Einzelnen dahinter steckt, dann will man natürlich nicht, dass es in Zukunft weiterhin Ärztinnen und Ärzte gibt, die möglicherweise gegen die politischen Maßnahmen sich aufstellen. Und aus diesem Grunde hat man jetzt gerade in der Corona-Pandemie versucht, diejenigen, die sich gegen die politischen Maßnahmen gestellt haben, letzten Endes mundtot zu machen. Es ist ein sehr langer Prozess gewesen. Der wurde vor dem Landgericht geführt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Eröffnung des Verfahrens vor dem Landgericht beantragt. Mit der Begründung, Schwere der Fälle und großes mediales und öffentliches Interesse. Die meisten anderen Verfahren von Kolleginnen und Kollegen wurden vor Amtsgerichten eröffnet. Auch meine Anwälte haben natürlich beantragt, das Verfahren ans Amtsgericht abzugeben. Dann hätte man andere Revisionsmöglichkeiten gehabt, weil mir bleibt vor dem Landgericht dann nur die Revisionsmöglichkeit vor dem Bundesgerichtshof.
Zu wie vielen Tagessätzen bzw. zu welcher Summe insgesamt wurden Sie eigentlich verurteilt?
Es waren 30 Verhandlungstage, das ist sehr viel. In der zweiten Verhandlung, also Verhandlungen verliefen vom 3. Mai 2023 bis zum Urteilsspruch am 20. April 2024. Die wesentliche Zeit der Verhandlungen wurde mit Zeugenbefragungen verbracht. Man hatte mir am zweiten Verhandlungstag nach einem Rechtsgespräch, das gut eine Stunde dauerte, einen Deal angeboten. Der hieß Schuldeingeständnis für 100 falsche Gesundheitszeugnisse. Dann eine sehr hohe Geldstrafe mit maximal 720 Tagessätze. Das würde bei 100 Euro 72.000 Euro entsprechen. Und das führt natürlich letztlich dann auch zum Entzug der Approbation. Und das war natürlich kein Deal, den ich eingehen konnte, zumal ich ja auch der Meinung bin, dass ich nicht mal für ein einziges Gesundheitszeugnis ein Schuldeingeständnis eingehen kann. Und aufgrund dessen hat man sich dann entschieden, oder hat sich die Staatsanwaltschaft offensichtlich entschieden, über 200 Zeuginnen und Zeugen zu vernehmen. Und das hat letztlich dann zu diesem langen Prozessverlauf geführt. Und im 30. Verhandlungstag wurde dann das Urteil gesprochen. Von den 264 Fällen sind noch 26 Fälle übrig geblieben. 201 Fälle wurden eingestellt, in 37 Fällen wurde ich freigesprochen und in 26 Fällen heißt es jetzt, da ich in allen drei Strafbestandmerkmalen des Paragraph 278 schuldig. Und von diesen 26 Fällen sind erstaunlicherweise und für mich erschreckend 23 Kinder. Kinder, die am meisten unter den Maßnahmen gelitten haben, die keinen Anteil an der Pandemie hatten. Das ist etwas, was für mich absolut unverständlich ist. Wir haben bisher noch kein schriftliches Urteil vorliegen, aus dem eine detaillierte Begründung der einzelnen Fälle hervorgehen muss. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich habe Tests ausgestellt für Kinder, die sehr ausführlich sind, die sich im Wesentlichen mit der Rückatmung von Kohlendioxid, mit dem erhöhten Atemwegswiderstand, mit dem vergrößerten Totraum, der ja gerade bei Kindern eine relevante Rolle spielt, detailliert für die Schulen ausgestellt, habe auch natürlich Diagnosen da reingeschrieben, allerdings allgemeine Diagnosen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, die typischen Diagnosen, die eben bei einer Rückatmung von Kohlendioxid auftreten, die auch in der Literatur gut belegt sind. Und ich habe zudem auch noch unter jedes dieser Atteste draufgeschrieben, dass es nicht zur Vorlage bei einer Behörde geeignet ist. Ja, allein das müsste meines Erachtens von der rechtlichen Seite her dazu führen, dass eben dieser Strafbestandsanteil überhaupt nicht erfüllt ist. Aber trotzdem hat man mich in 26 Fällen verurteilt.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Herr Dr. Urmetzer, vielleicht noch einmal zurück zum Prozess und zu dessen Verlauf. Vielleicht möchten Sie uns darüber ein bisschen erzählen, über diese Zeit.
Also die Praxisdurchsuchung fand am 26.01.2021 statt und dann hat sehr lange gedauert, bis die Kriminalpolizei die ganzen handschriftlichen Akten überhaupt auswerten konnte, bis es dann letztendlich zu einer Anklageschrift gekommen ist. Das war dann im Ende 2022, im Oktober. Und der erste Termin vor Gericht war dann am 3. Mai 2023. Das heißt, es hat schon sehr lange gedauert, bis überhaupt eine Anklageschrift zustande kam. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass ich handschriftliche Akten führe und keine digitale Patientenakten habe, was für die Kriminalisten natürlich ausgesprochen schwierig war. Zudem habe ich dann auch noch eine schlecht lesbare, für andere schlecht lesbare Handschrift.
Gelebter Datenschutz nennt
genau,
man das.
Genau, ja, gelebter Datenschutz, sehr gut. Ja. Und das hat letzten Endes eben zu so einer langen Zeit geführt, bis dann endlich der erste Gerichtstermin zustande kam. Dann hat man, wie gesagt, im zweiten Termin mir diesen Deal angeboten, den ich natürlich nicht annehmen konnte. Und dann wurde im Verlauf, wurden dann immer wieder Patientinnen und Patienten befragt, wie sie zu mir gekommen sind, warum sie zu mir gekommen sind, wie das Ganze in der Praxis abgelaufen ist. Das führte natürlich dann dazu, dass eben auch vor Gericht wurden ja die ganzen Akten, war eine öffentliche Verhandlung, an die Wand geworfen. Datenschutz gibt es bei Strafprozessen nicht. Das heißt, die persönlichen Daten der Patienten, ob Name, Geburtsdatum, Anschrift oder auch das, was ich im Rahmen der Anamnese aufgeschrieben habe, wurde alles an die Wand geworfen. Das musste ich dann vor Gericht vorlesen. Von mir hat man erwartet, dass ich eigentlich wissen sollte, dass eine staatliche Schule eine Behörde ist. Aber die Richter haben in den ersten Verhandlungen nicht realisiert, dass es in Deutschland verschiedene Schulsysteme gibt, nämlich staatliche Schule und Privatschulen. Das heißt, man hat vergessen, die Eltern, für die, deren Kinder ich Atteste ausgestellt hatte, zu fragen, auf welche Schule sie gegangen sind. Das führte dann dazu, dass die Kriminalpolizei beauftragt wurde, in 17 Fällen über die Eltern zu recherchieren, auf welche Schule die Kinder gegangen sind. Dann haben ein Teil der Eltern von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Das wiederum führte dann im Rahmen einer gerichtlichen Verfügung dazu, dass die Kriminalpolizei in den Sprengelschulen in der Nähe der Wohnung nachfragen musste, ob die Kinder da vielleicht im Jahr 2020 zur Schule gegangen sind. Und wenn das nicht zum Erfolg geführt hat, dann wurde auch noch das Kultusministerium von Bayern in Anspruch genommen. Und die haben dann im Jahr 2023 gesagt, dass sie die Daten nach einem Jahr gelöscht haben. Das heißt, in manchen Fällen war dann nicht mehr zu klären, wo ging das Kind auf die Schule. Damit sind natürlich diese Fälle zu meinen Gunsten bewertet worden und eben auch die Fälle, in denen die Kinder auf eine Privatschule gegangen sind. Für mich war die Schule immer eine Bildungseinrichtung, aber keine staatliche Behörde. Man muss auch berücksichtigen, dass der Paragraph 278 wurde im Jahr 1872 im Rahmen des Reichsstrafgesetzbuches öffentlich gemacht. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man damals unter einer staatlichen Schule eine Behörde verstanden hat. Dann wurde im Jahr 1940 im Rahmen eines Prozesses gegen einen Dortmunder ärztlichen Kollegen, der einen Vertrag mit dem Gesundheitsamt hatte, Prostituierte zu untersuchen und für die ein entsprechendes Gesundheitszeugnis auszustellen. Der hatte offensichtlich die Prostituierte nicht untersucht und ein entsprechendes Gesundheitszeugnis ausgestellt und ist natürlich auch dann korrekt und zu Recht verurteilt worden. Und im Jahr 2006 hat der Bundesgerichtshof dann diesem Urteil ein allgemeingültiges Gesetz gemacht nach dem Motto, damit mit einem Gesundheitszeugnis bekundet jeder Arzt, dass er den Patienten auch untersucht hat. Das war jetzt in meinem Verfahren ein wichtiger Gesichtspunkt, weil ich in vielen Fällen den Patienten Maskenatteste ausgestellt hatte, bevor sie zu mir in die Praxis kamen. Ich habe in der Regel die Anamnese am Telefon erhoben und habe mir schildern lassen, welche Beschwerden unter dem Tragen der Masken auftreten. Und wenn mir das plausibel vorkam, dann habe ich ein entsprechendes Attest auch vorab per Mail geschickt. Ich habe alle Patienten bis auf eine einzige in der Praxis gesehen. Die einzige Patientin, die nicht kam, die hat ihren Termin nicht wahrnehmen können, weil an dem Tag ihre Tochter operiert worden ist. Wir haben versucht, sie telefonisch zu erreichen, konnten sie aber nicht erreichen. Alle anderen Patienten habe ich in der Praxis persönlich gesehen. Habe mir auch nochmal unter den Gesichtspunkten der traditionellen chinesischen Medizin ein energetisches Bild gemacht. Das war mir sehr wichtig. Habe sie zusätzlich dann nochmal über alternative Schutzmaßnahmen aufgeklärt und was sie naturheilkundlich für ihr Immunsystem tun konnten. Gut, der Prozessverlauf ging dann sehr lange. Es wurde von Seiten des Gerichtes eine Sachverständige geladen, eine Professorin von der Uni Tübingen, Allgemeinmedizinerin mit der Zusatzbezeichnung Akupunktur. Die Dame ist seit dem 1. Februar 2023 Mitglied des Expertenrates von Karl Lauterbach. Das heißt, man kann sich dann vorstellen, welchen Standpunkt sie vertreten hat. Die hat den Richtern natürlich das in die Finger diktiert, was sie hören wollten. Der ganze Prozessverlauf und die Begründungen von diversen abgelehnten Beweisanträgen bezogen sich immer auf die Sachkunde der Sachverständigen, wobei sie Dinge geäußert hat, die nicht akzeptabel waren und die dafür sprachen, dass eben die Sachkunde nicht vorlag. Zum Beispiel hat sie behauptet, dass durch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen Beschwerden wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel nicht hervorgerufen werden können. Zum Glück war es eine öffentliche Veranstaltung, sodass genügend Zeugen für solche Aussagen vor Ort waren. Und nachdem an die 20 Beweisanträge von Seiten des Gerichtes abgelehnt wurden, wurde dann am letzten Verhandlungstag, am 20. April, ein weiterer Beweisantrag gestellt, in dem 17 dieser Zuhörer als Zeugen geladen werden sollten, um zu bestätigen, diese Aussagen der Professorin zu bestätigen. Das hat möglicherweise dazu geführt, dass das Gericht dann das ursprüngliche Urteil, das sie vielleicht vorhatten, gekippt wurde und dass es dann zu dem etwas milderen Urteil mit 15.000 Euro Geldstrafe gekommen ist.
Wie dürfen wir uns das vorstellen? In Ihrem Umfeld haben Sie auch Unterstützung erfahren, aus der Familie, von Patienten? Wie war das im Gerichtssaal? Sie sagen, der war öffentlich, der Prozess. Haben Sie da auch Reaktionen bemerkt?
Natürlich. Ich habe viel Unterstützung bekommen, weil wir regelmäßig an den Montagsspaziergängen teilgenommen haben und eine ganz große Unterstützergruppe für uns oder für mich, die auch immer wieder im Gericht vor Ort waren, waren die Mitglieder vom Team Menschenrechte in Nürnberg. Dann habe ich auch im ärztlichen Kollegenkreis, haben wir uns immer wieder getroffen, hat es auch viel Unterstützung gegeben. Viele haben mir Mut gemacht, auf dem Weg weiterzugeben, gehen, nicht aufzugeben. Das hat natürlich gut getan. Auch die Patienten, die mir natürlich die Stange gehalten haben, die waren alle auf meiner Seite, es sind viele gegangen, die mit einem sogenannten Corona-Leugner nichts mehr zu tun haben wollten. Aber die da waren, sind bis heute noch froh, dass es mich gibt. Die sind bis heute noch froh, dass ich das getan habe, was ich getan habe. Mitmenschen, vor allen Dingen Kindern zu helfen, weil ein Großteil meiner Klientel, die Maskenatteste bekommen haben, sind nun mal Kinder. Und es hätte mir das Herz gebrochen, wenn ich in diesem Falle gesagt hätte, nein, ich kann das nicht machen, weil ich mit politischen Konsequenzen zu rechnen habe. Ja, das geht einfach nicht. Das geht auch in Zukunft nicht. Und das sind einfach schöne Dinge, die wir da erlebt haben. Wir haben auch viele schöne, positive Dinge erlebt bei den Menschen. Viel Dankbarkeit. Und auch die Unterstützung von außen, auch aus dem ganzen Land Deutschland, von Menschen, denen ich nicht behilflich sein konnte. Die haben mir Mut gemacht während dieses langen Prozessverlaufes. Sie haben sich bei mir bedankt. Und das sind natürlich alles Sachen, die mir immer wieder die Kraft gegeben haben, weiterzumachen.
Vielleicht eine Frage noch zu den RKI-Files, die ja deutlich zeigen, dass die Maßnahmen selbst in der Regierung nicht unumstritten waren. Da könnte man sagen, jetzt müsste doch eigentlich Schluss sein. Wie geht es Ihnen damit, dass immer noch diese Schikanen erdulden müssen und dass die Gerichte auch bei Kollegen immer noch weiter verhandeln?
Die RKI-Files wurden genau am 20.04. veröffentlicht, also an dem Tag, an dem in meinem Fall das Urteil gesprochen wurde. Leider vielleicht 2 oder 3 Wochen zu spät. Vielleicht hätten die Richter den Mut gehabt, aufgrund der Veröffentlichung auch ein anderes Urteil zu sprechen, nämlich das, was sie erwartet hatte, einen Freispruch. Ja, dass immer noch Verhandlungen geführt werden gegen Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit Maskenattesten oder auch in Impfunfähigkeitsbescheinigungen, ist völlig unverständlich. Ja, die Fakten liegen mittlerweile auf dem Tisch. Andererseits wird immer noch versucht, die Aufarbeitung der ganzen Angelegenheit weitestgehend zu verhindern, weil niemand der Protagonisten Verantwortung übernehmen möchte. Ja, aber ich denke nicht, dass es so bleiben wird. Ich denke, dass es in Zukunft so weit kommen wird, dass die Menschen, die für diese ganzen Lügen verantwortlich sind, auch zur Verantwortung gezogen werden.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob Sie an so etwas wie Aufarbeitung glauben.
Natürlich glaube ich daran. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit. Ich denke, dass es auch irgendwann für alle ärztlichen Kolleginnen und Kollegen einen Freispruch geben wird und auch eine entsprechende Entschädigung für das, was man uns angetan hat.
Das würde ich Ihnen sehr wünschen.
Danke.
Dann vielleicht meine abschließende Frage. Herr Dr. Umetzer, was ist Ihnen das Wichtigste auf der ganzen Welt?
Das Wichtigste auf der ganzen Welt ist auf jeden Fall Frieden und Liebe und Menschlichkeit. Und die wunderschöne Beziehung zu meiner Frau. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass wir diesen Weg weiterhin gehen können. Ich hoffe, dass ich auch mit dem, was ich getan habe, in dieser Richtung etwas für die Welt getan habe, dass ich vielleicht in meinem Leben gewisse Spuren hinterlassen habe oder hinterlassen werde. Und mein Wunsch für die Zukunft ist ein Leben in Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und ein Leben in Liebe und Menschlichkeit.
Dann danke ich Ihnen von Herzen für das schöne Gespräch.
Danke, Ihnen auch.